Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem ersten Abend. Willkommen heißen zu der Eröffnung unserer Osterkonferenz. Und das Thema dieser Osterkonferenz, welche ja zugleich auch unsere Jubiläumskonferenz ist, dieses Thema, das ist ja eigentlich identisch auch mit dem Programm des Missionswerkes, was ja auch unserem Gründer Wim Malgo immer so auf dem Herzen lag, nämlich dieser Ruf um Mitternacht, siehe, der Bräutigam kommt. Und ich bin selber gespannt, was wir jetzt in den kommenden Tagen auch von den verschiedenen Rednern, wir haben ja einige Vorträge dahingehend zu hören bekommen. Vielleicht werden auch einige Fragen aufgeworfen, ich weiß es nicht, Fragen wie vielleicht, ja, wer sind seine Freunde, wer ist die Braut, wann kommt der Bräutigam, was hat es mit der Hochzeit des Lammes auf sich, wer sind die 10 Jungfrauen? Naja, vielleicht stellt sich manch einer aber auch lediglich die Frage, wann gibt es endlich was zu essen? Je nachdem, wie man die Prioritäten setzt, ja? Wir jedenfalls heute Abend, wir beginnen mit dem Thema der Bräutigam und seine Freunde. Nun, wer der Bräutigam ist, ich denke, darüber müssen wir weder streiten noch diskutieren. Hier geht es natürlich um den Herrn Jesus Christus. Und er ist ja sowieso das Zentrum, ja, der Mittelpunkt jetzt auch dieser Konferenz und überhaupt ja auch unseres Glaubens. Und so heißt es beispielsweise, um es auch nochmal zu verdeutlichen anhand eines Beispieles, im Epheserbrief Kapitel 5 wie folgt, Epheser Kapitel 5, die Verse 31 und 32. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Wie gesagt, das ist jetzt ein wunderschönes Bild, um einfach auch diese innige Verbindung aufzuzeigen, ja, zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und in diesem Bild ist Jesus Christus der Bräutigam, der seine Braut zu sich holt und sich mit ihr vereint. Aber wenn wir heute Abend über den Bräutigam und seinen Freunden sprechen, ja, dann denke ich zunächst einmal zuallererst an seinen engsten und vertrautesten Kreis, nämlich an seine Jünger beziehungsweise an die 12 Apostel. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Denn das, was mit den Aposteln einst begann, das fand ja seine Fortsetzung auch mit weiteren Jüngern. Ja, ich denke beispielsweise an die 70 Jünger, die der Herr Jesus aussandte, nachzulesen in Lukas Kapitel 10. Und auch Frauen fanden sich unter den Jüngern des Herrn Jesus. Zum Beispiel eine Salome, eine Martha, eine Maria Magdalena und viele, viele mehr nachzulesen in Matthäus Kapitel 27. Aber auch damit nicht genug. Auch das geht noch weiter. Eben hin bis heute, ja, bis hin zu seiner Gemeinde. Die Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden, bestehend aus Männern und Frauen. Und demzufolge dürfen auch wir uns, ne, die wir heute Abend hier sitzen, stehen oder auch liegen, als seine Freunde bezeichnen. Denn das, was der Jesus seinen Jüngern sagte, ja, das hat auch für uns seine Gültigkeit. Ne? Nämlich eben das Wort aus Johannes Kapitel 15, ich will es uns auch noch mal lesen, Johannes 15, die Verse 12 bis 15, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern spricht, im Übrigen unmittelbar nach dem letzten Abendmahl, ja, und bevor es dann in den Garten Gethsemane ging. Und da spricht er, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ohnehin gilt jetzt, ob wir jetzt als Braut, ob als Freunde, ob als Kinder oder als Brüder bezeichnet werden, sind das letztlich alles verschiedene Aspekte derselben Auswirkung, nämlich der Vereinigung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Worte hier aus Johannes Kapitel 15, die sprach der Herr Jesus, wie gesagt, zu seinen Jüngern im Anschluss an das Abendmahl und vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Das heißt, wir befinden uns jetzt am Ende der Wegstrecke, ja, die die Jünger des Herrn mit dem Mensch gewordenen Gott gegangen sind. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die sogenannten 12, ja, ungefähr so 3,5 Jahre den Herrn Jesus begleiteten und dabei alle Höhen und Tiefen miterlebten, ja, da wuchs da natürlich eine Vertrautheit und eine Beziehung, die man wahrlich als gute und enge Freundschaft bezeichnen kann. Und auf diesem langen Weg, beginnend mit der Auswahl der ersten Jünger, damals am See Genezareth, über die ersten Wunder und Zeichen, die der Herr Jesus im Angesicht seiner Jünger vollbrachte, über seine Verklärung bis hin zu seinen Leidensankündigungen, stand nun seine Kreuzigung unmittelbar bevor. Und nachdem der Herr Jesus in Jerusalem war, an Palmsonntag, ja, auf einem Esel reitend und unter dem Jubel vieler Menschen, die ja im Rahmen des Passafestes bereits in der Stadt waren, da versammelte er nun seine Jünger um sich herum, um mit denen eben das Passamahl zu begehen. Es sollte das letzte Passamahl sein und zugleich das erste Abendmahl. Weg von dem Bund des Gesetzes hin zu diesem neuen Bund der Gnade. So wie es der Herr Jesus dann selber aussprach, ja, bei der Einsetzung des Abendmahls, siehe der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und im Zuge dessen, nachdem er das Passamahl gegessen hatte, Judas als einer seiner 12 Freunde, die Gemeinschaft verließ, um den Verrat zu begehen. Und unmittelbar vor seiner Gefangennahme, ja, da kam es unter anderem eben zu den eben erwähnten Worten aus Johannes Kapitel 15. Und am Ende seiner Rede zu einem Gebet, welches dann das sogenannte hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus auch bekannt ist. Es ist das Gebet des Herrn Jesus für seine Freunde, und wir finden das in Johannes Kapitel 17. Der Zeit halber kann ich natürlich wirklich nur ganz kleine Häppchen aus diesem hohepriesterlichen Gebet herausgreifen. Aber das wollen wir jetzt eben mal tun. Einfach so kleine Häppchen hier aus dem hohepriesterlichen Gebet aus Johannes Kapitel 17. Und da heißt es in Vers 1, dies redete Jesus. Also wie gesagt, unter anderem das, was wir eben gelesen haben, ja, unmittelbar nach dem Passamahl. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach. Und jetzt beginnt sein Gebet. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Dann die Verse 4 und 5. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also wenn der Herr Jesus jetzt im Anschluss an das Herrenmahl und kurz vor seiner Gefangennahme über die Verherrlichung und über die Vollendung seines Auftrages spricht, ja, dann hat er dabei ganz offensichtlich die Rückkehr zu seinem himmlischen Vater im Visier. Der Herr Jesus, der ist ja ausgegangen von seinem Vater, ja. Er hat die himmlischen Regionen freiwillig verlassen, um uns mit Gott zu versöhnen. So wie es auch im Philipperbrief geschrieben steht, Kapitel 2, die Verse 6 und 7, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen kostbaren Besitz festhielt, sondern darauf verzichtete, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Sklave unter uns. Und jetzt ist die Stunde gekommen, die man eigentlich gar nicht recht verstehen, gar nicht recht begreifen und beschreiben kann. Es ist die letzte Nacht im irdischen Leben des Herrn Jesus. Und es ist ja chronologisch sogar korrekt, ne, wenn wir heute am heutigen Donnerstag in der Nacht vor Karfreitag darüber sprechen und nachher dann auch noch das Abendmahl miteinander einnehmen. Knapp über 2000 Jahre zurückversetzt hat sich das so zugetragen. Das Passamahl mit dem fließenden Übergang zum Abendmahl. Die Rede des Herrn Jesus im Saal des letzten Passamahls. Und das abschließende Gebet, bevor es am Abend dann in den Garten Gethsemane ging und Judas den Herrn Jesus mit einem Kuss verriet. Dann der ganze Prozess, ja, von Pontius über Pilatus bis hin zur Kreuzigung am morgigen Freitag. Aber zurück zum heutigen Tag. Wir befinden uns im Obersaal. Das Mahl ist beendet, seine Rede abgeschlossen und das Gebet begonnen. Und der Herr Jesus, er betet von der Vollendung seines Werkes. Ja, auf der einen Seite, da naht die dunkelste Stunde im Leben des menschgewordenen Gottes. Mit seinem folgenden Kampf im Garten Gethsemane, wo er Blutstropfen schwitzte, bis zu seinem Dahinsiechen als stellvertretendes Opferlamm und seinem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch, bei alledem und auf der anderen Seite, bereits die Auferstehung und die Heimkehr zu seinem himmlischen Vater im Visier. So wie wir es auch Kapitel 13 entnehmen dürfen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und dann in Vers 3, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Ja, wir können auch sagen, der Sohn Gottes, er hat in seiner dunkelsten Stunde die Herrlichkeit im Blick. Im Moment der größten Schmach ist ihm der Sieg verheißen. Dem Tod übergeben und doch des ewigen Lebens gewiss. So wie es auch im Hebräerbrief geschrieben steht, Kapitel 12, Vers 2, Hebräer, Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So, und dann geht es weiter und da müsst ihr wirklich gut zuhören. Ja, gut zuhören. Der, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Jesus, er hat das Kreuz vor Augen mit allem, was dazugehört. Und dann steht hier geschrieben, ja, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Jesus blickt weiter über das Kreuz hinweg. Ja, das Werk des Herrn Jesus, sein Heilshandeln und sein Weg ans Kreuz, dieses Werk, es neigt sich dem Ende zu und alles steuert hin auf dieses Triumphale. Es ist vollbracht. Es ist die letzte Nacht. Es folgt der letzte Tag. Das Ziel vor Augen. Und vergessen wir bei alledem nicht, dass der Herr Jesus in seinem Gebet, ja, aus Johannes Kapitel 17, von der Verherrlichung spricht. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und diese Verherrlichung erfolgt, indem der Herr Jesus das Erlösungswerk seines Vaters vollendet, den Tod besiegt und dem Teufel die Macht nimmt. Und vor allem dadurch, dass der eingeborene Sohn Gottes ja nicht im Grab bleibt, sondern aus den Toten aufersteht. Diese Verherrlichung zieht aber noch weitere Kreise auch über seine Auferstehung hinaus. So zum Beispiel durch die danach stattfindende Himmelfahrt, in welcher der Herr Jesus triumphal als der Retter der Welt in seine himmlische Heimat zurückkehrt. Aber nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um sich zur Rechten seines Vaters für seine Freunde zu verwenden. Und im Rahmen dieses hohepriesterlichen Gebetes, da betont der Herr Jesus jetzt den Glauben seiner Jünger. Ja? Wenn er dann weiterspricht, Kapitel 17, dann die Verse 6 bis 8, ich gebe es mal gekürzt wieder. Sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Und dieser Glaube ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt an den Sieg des Herrn Jesus teilhaben zu können. Dieser Glaube dient als Legitimation dafür, dass der Herr Jesus sich für seine Apostel und auch für seine Gemeinde verwendet. So wie es der Jesus in diesem Gebet tut. Denn wohlgemerkt, auch in diesem Gebet hier, ja, für seine Jünger, ist die Gemeinde mit eingeschlossen. Und das ist jetzt nicht einfach mal ja, eine Aussage oder eine Behauptung von mir. Nein, der Herr Jesus, er betet es selber. Hier dann in Vers 20, Johannes Kapitel 17, Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein. In erster Linie geht es natürlich jetzt um die 11 verbliebenen Apostel, ja. Aber er sagt es selbst, ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, also durch das Zeugnis der Apostel, an mich glauben werden. Das ist genau der Beleg dafür, dass es bei den Freunden des Bräutigams ja eben auch über seine Apostel und über die Jünger hinausgeht, eben bis hin zu seiner Gemeinde. Denn die Gemeinde, sie ist ja gegründet auf die Lehre der Apostel. Das hohe priesterliche Gebet des Herrn Jesus, es findet in dem Sinne also seine Fortsetzung, in welcher der Herr Jesus zur Rechten der Majestät sitzt, um sich für seine Freunde, die aus Glauben seine Freunde sind, ja, beim himmlischen Vater zu verwenden. Wir hatten aus Hebräer Kapitel 12, Vers 2 das schon entsprechend gehört. Ja. Hebräer Kapitel 7, Vers 25 spricht auch davon. Da heißt es, daher kann er die auch völlig, ja, auch diese Wortwahl, völlig erretten, nicht nur so ein bisschen, völlig erretten, die sich durch ihn, also durch Christus, Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Der Römerbrief sagt es ähnlich, Kapitel 8, Vers 34, dass auch davon die Rede, dass der Herr Jesus jetzt zur Rechten seines Vaters sitzt, ja, und für uns eintritt. Der Herr Jesus, er war also nicht nur für seine Apostel der große Fürsprecher, sondern er ist es immer noch. Ja, und es geht sogar noch weiter, ja, noch mehr, denn in Jesus Christus haben wir jetzt sogar Zugang zum Vater bis hinein ins Allerheiligste. Wie es im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 19 lautet, so haben wir denn, liebe Brüder, in dem Blut Jesu Christi die volle Freimütigkeit jederzeit in das Heiligtum der Gegenwart Gottes einzutreten. Man wagt es fast gar nicht auszusprechen, aber mit in und durch Jesus Christus sind wir bereits erhöht und haben Anteil an seiner einzigartigen Herrlichkeit. So wie es im Epheserbrief geschrieben steht, Kapitel 2, Vers 6, ja, und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist nicht etwas, was in der Zukunft liegt, nein, das hat bereits stattgefunden. Und das klingt schon fast gotteslästerlich, ja, wenn wir behaupten, dass wir mit Christus in die himmlischen Regionen versetzt sind und dadurch direkten Zugang in das Allerheiligste haben. Dorthin, wo einst nur der hohe Priester hinein durfte und das auch nur einmal im Jahr. Aber der Herr Jesus, er ist nun für uns, für seine Gemeinde, der vollkommene hohe Priester, der mit seinem eigenen Blut, ja mit seinem vollumfänglichen Opfer, ja ein für allemal uns den Weg frei gemacht hat, um vor den Thron Gottes erscheinen zu dürfen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ist darüber hinaus davon die Rede, dass unser Erbe, was uns ja in Christus Jesus zusteht, bereits im Himmel für uns aufbewahrt ist und eigentlich nur darauf wartet, von uns vollends in Besitz genommen zu werden. Und das alles bedeutet, dass wir zwar noch auf Erden leben, aber dieser eigentlich gar nicht mehr angehören. Unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist bereits im Himmel. Und das ist ungefähr so, als hätten wir ein Haus geerbt, ja, aber wir sind dort noch nicht eingezogen. Aber deswegen ist es doch unser Haus. Es ist mein Eigentum und es wartet nur darauf, dass ich dort einziehe. Und wenn jetzt der Herr Jesus zur Rechten der Majestät sitzt, um sich für uns zu verwenden, dann eben genau deshalb, ja, weil wir selber noch nicht da sind, aber bereits dorthin gehören. In Jesus haben wir bereits einen Sitz und eine Stimme vor dem Thron Gottes, bis wir einst selber dort einziehen. Die eben bereits gelesene Bibelstelle aus Epheser Kapitel 2, Vers 6 lese ich uns dahingehend nochmals, jedoch aus einer anderen Übersetzung. Und da heißt es, ja, er hat uns mit auferweckt und uns in Christus Jesus schon einen Platz in den Himmeln angewiesen. Also wenn das keine herrliche Perspektive ist. Und diese Perspektive, diese unbeschreibliche und überschwängliche Herrlichkeit, die hatte der Herr Jesus bereits im Blick, inmitten seiner Betrübnis zum Tod. Erinnern wir uns an seinen ringenden Gebetskampf im Garten Gethsemane und wie er zu seinen Jüngern sprach, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Ja, der Weg zum Kreuz war wahrlich kein Spaziergang, sondern bedingungslose Hingabe und ein vollumfängliches Blutopfer, eben auch mit dem Ziel, ja, dich und mich in den Himmel zu führen. Und selbst auf diesen Weg hin, bedrängt vom Teufel und seinen Dämonenmächten, wohlwissend um seinen Auftrag, die Sündenlast der ganzen Welt auf seinen Schultern und all diesen Dingen, die damit verbunden sind, findet der Herr Jesus sogar noch Zeit und Muße, um für seine Freunde zu beten. Ohnehin war der Herr Jesus stets darum bemüht, seine Jünger nicht im Unklaren zu lassen, ja, und darauf vorzubereiten, auch auf seine Rückkehr zum himmlischen Vater. Und auch hier in diesem seinem Gebet, da überlässt der Herr Jesus seine Freunde nicht sich selbst, sondern er gibt ihnen abermals zu verstehen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und diese Zusage, ja, sie gilt auch über seinen Tod und über seine Himmelfahrt hinaus. Denn der Herr Jesus, er lässt seine Freunde nicht im Stich. Und das gilt auch uns. Er hat uns nicht umsonst, ja, den Beistand, den Heiligen Geist gesandt, der ja nun inmitten der Gemeinde gegenwärtig ist. Und der Sohn Gottes, der sitzt derweil selbst zur Rechten des Vaters, um sich für uns, ja, für seine Kinder, für seine Freunde, für seine Braut zu verwenden. Ja, und zu guter Letzt, am Ende seines Gebetes, da heißt es dann schließlich in Vers 26, also Johannes 17, Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und damit mündet das Gebet des Herrn Jesus für seine Freunde in die Liebe. Und damit hat ja praktisch auch alles begonnen, ja? Denn Gott ist Liebe, sodass ein gesamter Heils- und Erlösungsplan ja in der Liebe Gottes begründet liegt. Und so heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und im Römerbrief, Kapitel 5, heißt es noch wie folgt, Römer, Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, ja, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Es begann mit der Liebe und es endet mit der Liebe. Nicht nur hier in seinem Gebet, sondern vor Grundlegung der Welt und über alle Zeitalter hinaus. Und der Herr Jesus, er spricht hier in diesem seinen Gebet von der Liebe des himmlischen Vaters zu seinem Sohn. Das heißt, er spricht von einer Gottesliebe, die unermesslich und ewig ist. Und dieser Liebe sollen auch die Freunde des Bräutigams teilhaftig werden. Wie wir es gelesen haben, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und dieses Gebet, das hat der Vater bereits erhört. Was der Apostel Johannes in seinem Wort aus 1. Johannes Kapitel 4 dann noch weiter bestätigt mit den Versen 12 bis 16. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und dann heißt es noch, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wie gesagt, das ist genau die Erfüllung von dem, was der Herr Jesus zum Abschluss des hohepriesterlichen Gebetes gebetet hat. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und daran ersehen wir auch, dass es sich bei dieser Freundschaft, der Bräutigam und seine Freunde, letztlich sogar um eine Liebesbeziehung handelt. Wie es auch in Johannes Kapitel 13, Vers 1 zum Ausdruck kommt. Ich hatte diesen Vers bereits gelesen, aber nicht vollständig. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und dann heißt es weiter, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Aus Liebe gab Gott seinen Sohn. Aus Liebe wurde Jesus Mensch. Aus Liebe ging Jesus ans Kreuz. Aus Liebe wohnt Jesus in uns. Und aus Liebe sind wir mit Gott versöhnt. Und mit dieser Gesinnung, dass auch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, wollen wir auch jetzt an den Tisch des Herrn treten. Eben auch im Gedenken daran, dass wir seine Freunde sind und darauf vertrauen dürfen, aber auch wirklich felsenfest vertrauen dürfen, dass uns der Bräutigam heimholen wird, hinein, inmitten der ewigen Glückseligkeit, um unser Erbe in Empfang zu nehmen. Denn auch uns gilt dieses Wort: So liebte er sie bis ans Ende. Und dieses Ende wird kein Ende haben, weil Gott ist ewig. Und so ist auch seine Liebe ewig. Und in diese ewigen Herrlichkeit, mit dieser ewigen Liebe Gottes konfrontiert, dürfen wir ihn eins sehen von Angesicht zu Angesicht und die Gemeinschaft mit ihm verbringen. Dem Herrn sei gedankt. Amen.